Dankeschön. Ja, es gibt nichts, was die Liebe Gottes überwinden kann, was uns von der Liebe Gottes trennen kann. Es ist großartig zu wissen, er liebt uns grenzenlos. Unser Herr Jesus Christus liebt uns grenzenlos. Ich spreche die ganze Woche über ein triumphales Leben. Nimm das Leben nicht so schwer und dergleichen. Lebe das Auferstehungsleben, das ist das Thema heute. Ja, wir leben ein überdimensionales Leben, ein übernatürliches Leben und das ist, was der Herr Jesus uns gegeben hat. Und ich weiß ganz genau, mein Erlöser lebt, egal was da passiert, egal was da kommt, egal was da geschieht. Ja, der Herr ist da und dadurch sind wir Möglichkeitsdenker. Wir denken in ganz neuen Dimensionen, alles ist möglich dem, der da glaubt. Also lebe das Auferstehungsleben, was das auch alles ist. Als ich so anfing als Christ im Glauben zu gehen, dann hat man mir gesagt, also Jesus ist auferstanden. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass jemand aus dem Tod zurückkommt, verstehst du, wieder zurückkommt. Ich habe selbst einige Auferstehungen erlebt. Da komme ich nach Hause oder ich rufe meine Frau an und sage, ist was Besonderes. Damals gab es noch nicht diese Handys oder Smartphones oder was auch immer. Da rufe ich meine Frau zu Hause an und sage, ja, Johannes, die Emma liegt im Sterben und ich sollte zu ihr, wenn es möglich ist, gleich hinfahren. Und diese Emma, ja, die liegt im Sterben. Und als ich komme, dann sagt mir jemand aus dem Haus, als ich das Haus betrete, du brauchst nicht mehr kommen, unsere Mutti ist heimgegangen. Und ich habe gedacht, das gibt's nicht. Und ich höre, wie nebenan im Zimmer sich die Leute streiten. Wer kriegt das? Wer kriegt die Kommode? Wer kriegt die Pelzmäntel damals? Und dergleichen. Und ich als junger, unerfahrener Pastor gehe zu dieser Schwester Emma ins Zimmer rein und sage, Emma, du darfst noch nicht sterben. Da musst du zuerst mal dein Haus bestellen. Viele Leute, viele ältere Leute haben das Haus nicht bestellt, gehen heim und so weiter. Und die Emma kam zu sich, setzt sich auf und sagt, Johannes, was ist da drüben im Zimmer los nebenan? Und ja, und dann habe ich gesagt, die streiten sich und dann sagt sie, ja, die streiten sich über meine Felle, also Pelzmäntel. Und diese Emma ist aufgestanden und dann bin ich rübergegangen und habe gesagt, hört mal, eure Mutti lebt noch, braucht den Arzt nicht bestellen, den Arzt könnt ihr abbestellen, die Emma lebt, die eure Mutti lebt. Und die ist noch nach Spanien in Urlaub gefahren, verstehst du? Seitdem glaube ich an Auferstehung. Das ist reell, ist nicht nur, dass die Menschen wieder zu sich kommen, nein, sondern dass Jesus tot war und dass er wieder zu sich kam. Dieser Lazarus in der Geschichte, was wir in der Bibel haben, hier, der war schon in der Verwesung und er kam zu sich. Beim Heiland sind alle Dinge möglich. Also ich glaube an die Möglichkeiten Gottes. Bei Gott ist alles möglich. In unserem Glaubensbekenntnis sprechen wir, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Das ist revolutionär. Keine Religion hat einen lebendigen Heiland. Mohammed ist tot, Buddha ist tot, Konfuzius ist tot, aber Jesus lebt. Preis Gott. Ja. Jakob Böhm hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt er, wenn er stirbt. Das kannst du jetzt zergehen lassen, was das alles so ist. Wir müssen sterben, bevor wir sterben, um auferstehen zu können. Und nur das, was gestorben ist, das kann auferstehen in aller Liebe. Alle möchten ewig leben, aber niemand will freiwillig sterben, was das auch immer heißt. Aber zuerst muss man sterben, bevor man aufersteht. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und platzen und sterben. Und dann geht hier ein neuer Halm auf, gibt's neue Ehren. Diese Wahrheit will niemand haben, dass man stirbt, man verdrängt den Tod, aber wir sterben, wir sind geboren, um zu sterben. Wir sind hier, um einfach mit dem Leben, ja, fertig zu werden, das Leben zu bewältigen. Es ist brutal. Gestern habe ich gesagt, oder den Text genommen, lass die Toten ihre Toten begraben, du komm und folge mir nach. Wir sollten uns viel mehr mit dem Leben nach dem Leben beschäftigen, wenn es alles vorüber ist. Der Tod zerstört alles, ist so brutal. Und deshalb beschäftigen so wenig Leute mit dem Jenseits, mit der Ewigkeit. Was kommt danach? Was kommt danach? Die meisten Leute wollen hier leben und hier bleiben für ewig, aber das ist nicht der Fall. Wir müssen alle eines Tages gehen. Wir müssen alle eines Tages diese Welt verlassen. Ja, wir beschäftigen uns gerne mit Erfolgen, mit Segnungen, mit Heilungen, mit Karriere, mit, ja, und da wird der Tod nebenbei verdrängt. Der Tod wird verdrängt, aber wir sind gesetzt, einmal zu sterben. In jedem Terminkalender, bei jedem Menschen ist seine Geburt festgelegt von Gott und sein Todestag. Aber wer nicht stirbt, bevor er stirbt, und das ist, dass ich mit dem Leben abrechnet, ja, mein Kopf nicht in den Sand stecke, sondern ich sage, ich weiß, ich muss sterben, deshalb löse ich mich von dem und jenem. Das Lösen ist das Größte hier auf dieser Welt. Ich löse mich von den ganzen Ketten, die mich festhalten. Ich löse mich von allen Bindungen, die mich gefangen halten. Und jeder weiß, dass er sterben muss. Und er verdrängt das später ein andermal. Irgendwann wird es sein. Und für viele Menschen ist das Leben nur eine Henkersmahlzeit, mehr nicht. Man will das Leben genießen, so viel wie möglich mitbekommen. Es ist alles schön und gut. Du lebst nur einmal und deshalb, für mich ist es persönlich, dass du richtig lebst, wirklich lebst, das Beste und das Optimalste aus deinem Leben machst. Nicht die vielen Jahre sind es, was das Leben bestimmt, sondern das sinnvolle Leben. Lebe sinnvoll. Ja, seit vielen Jahren lebe ich so und predige auch so, als wenn es meine allerletzte Predigt wäre. Ich werde euch nie mehr wiedersehen. Verstehst du? So predige ich. Und da kommt was raus. Das ist meine letzte Predigt. Das ist nicht meine letzte Predigt, aber es kann sein, dass das die letzte Predigt ist. Der letzte Gang, das letzte Gespräch, das letzte Opfer, das ich geben kann. Und da gebe ich alles. Verstehst du? Ziehe ich alle Register. Da tue ich alles, was ich kann. Es könnte das letzte Mal sein. Deshalb, wir wissen nicht, wann das letzte Mal ist. Für jeden Einzelnen ist mal irgendwann das letzte Mal. Aber dann, was kommt dann? Lebe das Auferstehungsleben. Lebe es so, als wenn du die letzte Begegnung hättest hier, die letzte gute Tat, den letzten Spaß, die letzten Freude, verstehst du? Nütze die Augenblicke, nütze das Leben. Ich weiß nicht, wann es einmal bei mir vorbei ist. Wir wissen es nicht. Nur der liebe Gott weiß. Tag und Stunde hat er in unserem Leben festgesetzt. In aller Liebe. Ich weiß nicht, was es dann passiert oder wo ich beerdigt werde, wie das alles läuft. Aber ich weiß, was passiert. Ich werde auferstehen. Deshalb, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Jesus Christus lebt und weil Jesus auferstanden ist, habe ich eine Hoffnung. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre diese Predigt heute Abend umsonst und vergeblich. Ja, und ich habe mich angewöhnt, so zu predigen, als wenn es die letzte Predigt wäre. Und irgendwann wird es sein. Und dann wird es vielleicht zu spät sein, wenn wir nicht vorbereitet waren, wenn wir nicht alles gegeben haben, was wir geben konnten, sollten, mussten. Ja, liebe so viel du lieben kannst. Gib so viel du geben kannst. Du weißt nicht, wann es zu spät ist. Wir sind mittendrin in einer Inflation. Das Geld wird immer weniger wert. Und deshalb ist es so wichtig, dass du, wie mir eine alte Oma mal gesagt hat, ich bin so froh, dass ich früher so viel geben konnte. Jetzt hat Euro nichts mehr wert. Früher hat sie 100 Euro gegeben, 100 D-Mark gegeben als Spende. Das waren 100 D-Mark und jetzt kann sie nur noch 50 Euro geben. Was ist das? Also so hat sie gerechnet. Ja, es wird einmal zu spät sein, zu lieben, Gutes zu tun oder Gutes zu sagen. Es wird einmal zu spät sein, jemand zu segnen. Es wird einmal zu spät sein, für jemand zu sorgen. Es wird zu spät sein, mal barfuß zu laufen. Ja, mal das Leben genießen, so nochmals Kind sein, nochmals einfach sein. Ja, ich nehme die Bibelstelle hier aus Matthäus Kapitel 10, Vers 29 und folgende Verse als Einstieg. Kein Spatz fällt zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Deshalb fürchtet euch nicht. Macht euch keine Gedanken. Sorgt euch nicht. Es passiert, ja, nichts vergeblich. Nicht einmal die Haare. Bei uns sind sogar die Haare auf dem Kopf gezählt. Der liebe Gott weiß alles, alle Details. So, lebe ein einfaches Leben. Lebe das Auferstehungsleben, lebe einfach, lebe mit Freuden, lebe wie ein Kind. Und der Herr sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Lebe unkompliziert, einfach und schlicht. Eines meiner Themen war, die Tage nimm nichts zu schwer, dramatisiere nicht, mach nicht aus deinem Leben Drama, Theater und Tragödie, bausch nichts auf. Sei einfach, schau die Spatzen an, wenn es nicht geht. Gehen Sie auf den nächsten Baum, den nächsten Ast. Ja. Und du bist mehr wie ein Spatz, hat der Herr Jesus gesagt. Jesus lehrte seine Jünger, wie ein Vogel zu sein, so leicht, so einfach, so schlicht. Schau die Vogelwelt hier mal an, wie bunt sie ist, wie sie zwitschern, wie sie fliegen. Ja, hier können wir einiges rausholen für unser Leben. Sie holen sich immer das, was sie brauchen. Ich füttere ab und zu mal meine Vögel und es ist raffiniert, wie sie machen. Sie gucken einmal links und einmal rechts und dann schnappen sie zu. Ja. Und auch du, genieße das Leben, mach was nötig ist und was nicht nötig ist, das lass es bleiben, flieg woanders hin. Die Luft ist die Wohnung der Vögel, sie leben in einer anderen Dimension. Und heute ist jeder, der glaubt an Jesus Christus, an den Herrn, der lebt in einer anderen Dimension. Und da heißt es, schau die Vögel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht und der Vater im Himmel versorgt sie. Doch, du wirst vom Heiland versorgt. Du wirst irgendwie durchkommen, auch wenn jetzt die Zeiten und ja die Dinge im Leben kompliziert und teuer werden, wenn wir weniger Gas haben und die Gaspreise steigen und die Energie wird immer teurer. Gott wird dich versorgen, Gott wird dich durchbringen. Ja, wir müssen halt vielleicht 2 Pelzmäntel anziehen, damit wir nicht erfrieren im Winter, weißt, oder beten, dass unsere Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat, so wie es in der Bibel heißt, Matthäus 24. Jesus sagt, lerne, ein Vogel zu sein, lerne, flexibel zu sein, das ist Auferstehungsleben, beweglich zu sein, nicht nur stur eingefahrene Gleise zu fahren, das ist so und es bleibt so und es kann nicht anders werden. Ja, bleibe beweglich, finde, was du brauchst. So ein Vogel findet, was er braucht. Schau die Lilien im Tale an, sie weben nicht, sie spinnen nicht, aber da war der Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so gekleidet wie einer dieser Lilien, dieser Blumen hier. Schau doch das Leben an. Gott versorgt die Natur. Dieser Elia wurde von Raben versorgt einmal in der Bibel. Dieser Prophet, Gott hat gesagt, verbirg dich. Da selbst habe ich den Raben geboten, dich zu versorgen. Und zurzeit haben wir viele Raben, nicht wahr? Schau doch die Stadt an, wie viele Raben wir haben. Und die sind unter Naturschutz. Wie auch immer. Lerne wegzufliegen, wenn es zu heikel wird, wenn es zu schwierig wird. Lerne Dinge zu verlassen. Lebe ein Auferstehungsleben. Das dir nicht passt, lerne was. Frag nicht lang um Erlaubnis, soll ich, darf ich, kann ich. Ja, du musst lernen zu leben, nicht nur zu vegetieren, dein Leben mit Jahren zu füllen. Ja, ich bin 100 Jahre alt. Verstehst du? Aber das ist doch gar nichts. Füll die Jahre mit Leben, mit gutem Leben, mit gesegnetem Leben. Ja, du sollst nicht siechen. Du sollst Freude am Leben haben. Gott jeden danken, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freu und fröhlich sein. Und das ist mehr als nur zu existieren. Bruder und Schwester, du hast eine Existenzberechtigung durch die Gnade Gottes. Sei wie ein Vogel. Sei wie ein Vogel. Die Luft ist ihr Element. Gebrauche deine Flügel. Gebrauche das, was du kannst. Und was du nicht kannst, das lass es bleiben. In der Bibel heißt es einmal, die Gläubigen, die auf den Herrn harren, die fahren auf wie Adler. Je mehr Widerstand sie haben, desto höher schwingen sie sich auf. Ja. Gebrauche die Schwierigkeiten. Lauf nicht vor den Schwierigkeiten weg. Spring in die Schwierigkeiten. So ein Adler springt in die Schwierigkeiten hinein. Lebe ein Auferstehungsleben. Das heißt, lebe im Glauben. Gestalte dein Leben. Und je mehr Schwierigkeiten du hast, desto mehr Wunder erlebst du. Die meisten, viele Leute beten, oh Gott, nimm die Schwierigkeiten weg, ich will das nicht. Bitte löse meine Probleme. Nein, sei froh, dass du in diese Probleme hineingehst und mach aus deinen Problemen Projekte, was es auch immer ist. Mit meinen Predigten, ich will einfach dich erbauen, dich ermutigen, ein Vogel zu sein. Ja, flieg weg, lass dich nicht fangen, lass dich nicht irgendwo irgendwie in eine Falle locken. So ein Piepmatz, was ist so ein Piepmatz, verstehst du? Und Tausende gibt es und Jesus sagt, kein Sperling fällt einfach so aus der Luft. Ja, Gott sorgt für sie, ich will dir sagen, da, vielleicht was du gar nicht so oft hörst, Gott hat mir gezeigt, ich soll dich ermutigen, das Auferstehungsleben zu leben. Ich lebe, sagt der Herr, und ihr sollt auch leben. Du sollst leben. Fröhlich deine Straße ziehen, wie dieser Kämmerer hier in der Bibel, von dem wir gestern gehört haben. Lebe freudig, lebe gerne, hadere nicht mit deinem Schicksal. Ja. Und es ist so wichtig, dass du dankbar bist. Danken zieht nach oben, danken bringt dich vorwärts. Sei nicht so kompliziert, plag dich nicht so ab. Lass den Heiligen Geist machen und dich von Gott belehren. Wie macht man das? Weißt du, Oft wissen wir nicht, wie es weitergeht, aber der Herr hat Rat und gibt Möglichkeiten, offene Türen, öffnet uns die Augen, dass wir plötzlich sehen, ich muss keine Angst haben. Wir haben so viele Martha-Christen, du kennst ja diese Geschichte, da ist der Heiland zu Besuch in Bethanien und die Martha brutzelt und die Martha arbeitet und die Martha werkelt und die Maria, die sitzt da auf dem Boden und horcht dem Herrn Jesus zu, Meister, sag doch meiner Schwester, dass sie mir auch in der Küche schälen hilft oder das dazu hilft und das macht und so weiter. Sie soll nicht nur einfach nur so sitzen und ihr zuhören. Und dann sagt Jesus, Martha, Martha, du hast viel Arbeit. Du machst dir viel Arbeit und manchmal machst du auch so viel Arbeit für dein Leben. Das muss geputzt werden, das muss abgestaubt werden. Und je mehr du hast, desto mehr musst du arbeiten. Und danke Gott für jede Last, die du dir nicht aufgeladen hast. Ja? Sag meine Schwester, sie soll mir helfen in der Küche. Es geht ja um dich, Herr Jesus. Nein, sie hat das gute Teil erwählt, diese Martha. Sie hört mir zu, sie genießt meine Gegenwart. Kochen könnt ihr immer noch in der Küche, verstehst du? Mich habt ihr nicht immer. Ich werde ja von dieser Erde bald genommen werden. Ich kaufe die Zeit aus, nütze die Zeit, lebt in meiner Gegenwart. Du hast nicht mehr von Gott, ja, wenn du mehr tust. Viele Menschen denken, wenn ich viel in der Küche arbeite, viel brutzle und so weiter, dann habe ich viel für den Herrn getan. Oder wenn ich viel missioniere oder evangelisiere und so weiter, wenn ich treu diene, meine Pflichten erfülle. Nein, der ältere Sohn da von dem Vater, vom verlorenen Sohn, der sagt, Papa, ich diene dir alle Tage und du hast mir nichts gegeben. Und was hat der Papa gesagt? Mein Junge, was meines ist auch dein, warum bedienst du dich nicht? Warum genießt du nicht das Leben? Lebe das Auferstehungsleben, ist meine Botschaft. Es ist so einfach, du musst dich nur bedienen. Du musst nur bitten und es wird dir gegeben. Du hast nicht gebeten. Der jüngere Bruder, der hat gesagt, gib mir mein Erbe. Und er hat sein Erbe ausgezahlt bekommen. Und sein Erbe hat er noch verprasst. Und dann kommt er nach Hause mit nichts und gar nichts. Und der Vater gibt ihm den Mastochsen, das schöne Kleid und den Fingerring und setzt ihn wieder ein in seinen alten Zustand. Du hast viel vielleicht für Jesus gearbeitet und denkst, ja, guck mal an, was ich alles mache. Aber du hast verlernt zu genießen. Maria hat das gute Teil erwählt. Der verlorene Sohn, der hat sein Leben genossen. Der konnte was erzählen. Der alte Bruder konnte gar nichts erzählen. Der war nur zu Hause. Ich erfülle meine Pflicht, meine Aufgaben. Ja, viele Menschen denken, das ist Zeitverschwendung, wenn ich zuhöre einer Predigt. Eine Stunde, Herr, man tut das Predigt so lang. Ja, ich nehme mir Zeit. Sei doch froh, dass ich nicht der Apostel Paulus bin. Der hat bis nach Mitternacht gepredigt. Ja, stell dir vor, du kommst gar nicht mehr nach Hause heute Nacht. Ja, so viele Menschen beschweren sich. Herr, guck mal, wenn du hier bei mir, bei uns gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Vielleicht die Martha ist schuld, verstehst du? Die Martha hat den armen Lazarus so gehetzt und so gepiesackt und so weiter. Hilf mir, das stimmt mal, bei du bist ein Mannsbild, hilf mir in der Küche. Oder hilf, repariere das und das und das. Ja, und er ist gestorben. Ich habe in Heilbronn jemanden gehabt, ich habe der Frau gesagt, schikaniere nicht deinen Mann, lass den Mann in Ruhe. Ja, der hat seinen Stil und sie hat den Mann schikaniert. Guck mal. Die kaufen sich einen Pelzmantel oder die haben schon das zweite Auto gekauft und die haben jetzt angebaut am Haus. So hat die liebe Edeltraut die Leute, ihren Mann gepiesackt. Ja? Und hat Herzinfarkt gekriegt. Was nützt es, wenn dein Mann Herzinfarkt bekommt und so weiter und der ist jetzt verstorben inzwischen? Ja. Piesacken nicht die Leute, treib die Leute nicht, jag die Leute nicht. Wenn du jagen willst, jag dich selber. Martha, Martha, du hast viel Mühe mit deiner Arbeit. Lass doch die Maria in Ruhe. Lass doch, ja, den und jenen in Ruhe. Wenn du dort bist, wo Jesus ist, wirst du merken, ich nehme nichts mit. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich nehme nichts mit. Guck mal, du hast dich so engagiert für die Gemeinde, für die Kirche, für die Mission, was weiß ich. Die Frage ist, was hast du für deine Seele getan? Der Herr sagt, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dem Schaden an seine Seele? Du hast viel für den Herrn Jesus getan. Ja, das ist schön und gut, dass du für ihn was getan hast. Aber das ist nicht, was er von dir verlangt. Er will, dass du zu seinen Füßen sitzt. Maria hat das gute Teil erwählt und das soll ihr nicht genommen werden, dass du von ihm lernst. Denn bei Jesus lernst du für dein Leben Und manchmal bringt der liebe Gott uns zur Ruhe, legt uns ins Bett, ins Krankenbetten meine ich, verstehst du, dann liegst du da, guckst die Decke an und jetzt hast du Zeit nachzudenken. Weil viele Leute keine Zeit mehr haben, um nachzudenken. Jetzt kommt Lockdown vielleicht irgendwann demnächst. Jetzt kannst du nachdenken. Was ist der Sinn des Lebens? Wofür lebe ich denn? Ja, es gibt so viele unglückliche Christen, unbefriedigte Gläubige, ungesegnete Menschen, weil sie sich keine Zeit für den Herrn nehmen. Sie nehmen sich für alles Zeit, aber nur nicht für den lieben Gott. Ja, sie nehmen für Schulungen Zeit, für Tanzkurse Zeit, sie nehmen Zeit für, was weiß ich, Essen und Trinken, für Ausflüge, für Urlaub. Aber wann nimmst du Urlaub für deine Seele, wo deine Seele bammeln kann, sich entspannen kann, ruhen kann? Viele dienen anderen, tun sehr viel für andere Menschen, aber die tun nichts für sich selbst. Lebe ein Auferstehungsleben, tu mal was für dich selbst. Für dich, nicht für die anderen. Das, wenn du für dich selbst viel tust, wirst du auch noch Zeit übrig haben, für die anderen was zu tun. Wir können nur andere segnen, wenn wir überlaufen, wenn wir zu viel haben, wenn wir das nicht verbrauchen können, dann können wir sagen, vielleicht können sie das gebrauchen, vielleicht ist das was für sie. Ja, viele Menschen dienen anderen Menschen, aber sie haben selbst nichts für ihr Leben. Sie dienen dem Vater, sie dienen der Mutter, sie dienen den Kindern, was weiß ich. Sie opfern sich da richtig auf, aber für sich. Was hast du für dich? Das ist die große Frage. Als junger Pastor, ich habe die ganze Woche Freiversammlungen gehabt, Gottesdienste gehabt, Jugendstunde gehabt, Bibelstunde gehabt, Gebetsstunde gehabt, Evangelisationsabende gehabt, was weiß ich, was ich alles gehabt habe. Plötzlich kommt ein älterer Bruder aus der Gemeinde zu mir, Bruder Matthäus, ich muss dir was sagen, ich habe einen Traum gehabt von dir. Weißt du, wenn andere Leute Träume von mir haben, das ist okay, das ist vielleicht nichts Gescheites, aber wenn so ein Alter, so ein Ältester in der Gemeinde einen Traum hat, ich habe einen Traum von dir gehabt, ich habe gesagt, Otto, was hast du von mir geträumt? Und er fängt dann zu heulen und sagt, Bruder Matthäus, ich weiß nicht, wie ich das dir sagen sollte, was der Herr mir gesagt hat über dich. Und weißt du, was der Herr über mich zu ihm gesagt hat? Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Du machst dich kaputt. Und weißt du, was ich gemacht habe? Die Hälfte meiner Gottesdienste zusammengestrichen. Und dann bin ich mit meiner Familie damals, ich habe zwei Kinder damals gehabt, bin ich in Urlaub gefahren. Verstehst du? Ich habe alles zusammengestrichen. Du zerarbeitest dich in der Menge deine Wege. Du machst auch sehr viel. Heute ist das Leben so teuer. Wir müssen manchmal doppelt und dreifach arbeiten. An mehreren Fronten kämpfen. Du zerarbeitest dich in der Menge deine Wege. Mach, tritt kürzer. Leb das Auferstehungsleben. Ja, und wenn ich das nicht mache, wer macht es dann? Ja. Nimm dich nicht so wichtig. So viele Menschen nehmen sich so wichtig. Du wirst gesegnet und dergleichen, wenn du dir Zeit nimmst für dich selbst. Das ist das Wichtigste, Zeit für sich selbst zu nehmen. Diene nicht nur anderen Leuten, diene nicht nur der Gemeinde, diene nicht nur der Gesellschaft, diene nicht nur dem Verein oder was auch immer es sein mag. Du fragst ja, was springt mir dabei raus? Gar nichts. Dein Leben hat erst Sinn, wenn für dich nichts rausspringt. Du hast Ruhe für dich selbst. Frieden. Ja, du hast, ja, diese Martha, sie macht alles wie die anderen. Für Jesus macht sie, verstehst du, sie brutzelt und brutzelt und brutzelt. Gut, der Heiland braucht auch was, aber das ist nicht das Wichtigste. Wir müssen Prioritäten in unserem Leben setzen. Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Es gibt so viele armselige Christen wie Martha. Sie sind kriechende Tiere. Verstehst du, sie krabbeln und wergeln und drehen sich von einer Seite auf die andere Seite. Aber sie sind keine fliegende Wesen, sondern Vogel. Der fliegt, der genießt die Lüfte, der geht von Ast zu Ast, was auch immer ist. Ich lebe ein Leben, das ich nicht bereuen muss. Seitdem der Bruder in mein Leben trat und von Gott diese Botschaft bekommen hat, zerarbeite nicht in dein Leben, auf deinen Weg, verstehst du? Ja, dann hast du nichts zu beweinen. Genieß das Leben. Und was, hör mal, was Sterbende alle sagen, wenn sie kurz vor der Ewigkeit stehen, könnte ich noch einmal, hat mir einer gesagt, nochmals barfuß laufen im Gras, verstehst du, wie ich damals als Kind rumgesprungen bin, wenn ich das noch könnte, im Sandkasten spielen, ja, wenn ich das könnte mit meinen Kindern noch Huckepuck machen, und weiß ich, irgendwas unternehmen mit meiner Familie, die Kinder wachsen so schnell raus, Also bevor mein Sohn 18 wurde und das Haus verlassen hat, bin ich mit ihm nochmals nach England und Schottland gefahren und so weiter. Ich wollte noch einmal meinen Sohn genießen und es war ganz toll, zusammen im Auto geschlafen. Zuerst wollten wir Bett und Breakfast haben, aber die Leute haben nur so viel gequatscht und so viel erzählt, bis wir wegfuhren, da war schon 10 Uhr, haben wir von der Welt nichts gesehen. Ja, das Leben genießen, lebe. Und du lebst nur einmal, Bruder und Schwester. Überleg einmal, genieße deinen Mann, genieße deine Frau, genieße deine Kinder, genieße deine Arbeit, genieße die Predigt, den Gottesdienst, genieße. Das muss gelehrt werden. Lieber weniger, aber ja, mit Freude und mit Frieden. Und ich will, ja, dass wenn ich mal vor der Ewigkeit stehe, vor Gott stehe, mir nichts vorwerfen lassen von dem lieben Gott. Warum hast du nicht dir mehr Zeit für dein Leben genommen? Ich habe dir so viel Zeit gemacht, so wie der Vater dem anderen Jungen. Das war alles deins. Hast sowieso alles geerbt, verstehst du? Und das, was meines, ist auch dein. Spiel den lieben Gott. Ja, mach das, was der Vater hat. Verwalte das. Und sagt, der liebe Gott hat es mir gegeben. Und ich genieße das mit vollen Zügen. Meine Lebensphilosophie ist, ich tue, was ich kann. Und was ich nicht kann, lasse ich bleiben. Lass ich einfach stehen. Ich gebe dann weiter. Kannst du vielleicht machen, dass ich jemand um Hilfe bitte? Aber manche sind so stolz, um Hilfe zu bitten. Ja, dass sie jemand fragen, kannst du mir helfen? Ja, sag alles, was du weißt. Und was du nicht weißt, das sag nicht, das geht niemand was an. Ja, kenne deine Grenzen. Gott ist nur herrlich in den Grenzen Israels. So steht einmal in der Bibel. Sobald du über die Grenze Israels gehst, hat Gott dir nichts mehr zu bieten. Du kriegst nur Schläge, wirst verprügelt, wirst überfallen, wirst ausgeraubt. Ich weiß, ich brauche die Menschen und die Menschen brauchen mich. Ja, beides miteinander. Deshalb lebe das Auferstehungsleben, das neue Leben, das Gott uns schenkt, das er uns erlaubt. Und Gott gibt uns Freiheit. Urlaub heißt auf Deutsch, und wir haben jetzt zur Zeit Urlaubszeit überall in Deutschland. Urlaub heißt auf, ja, ist erlaubte Zeit. Der Bauer oder der Großgrundbesitzer hat den Arbeitern erlaubt, jetzt könnt ihr mal nach Hause gehen, jetzt könnt ihr euch mal ausruhen. Erlaubte Zeit, das ist Urlaub. Mach mal Urlaub für deine Seele. Nimm deine Bibel und geh in deine Hütte irgendwo oder dein Wohnzimmer oder auf dem Dachstuhl oder irgendwo setz dich hin auf eine Bank und lies deine Bibel oder auch gar nicht. Verstehst du, leg dich im Liegestuhl hin und denk über die Wolken nach. Verstehst du, und meditiere über das, was du weißt. Du weißt manchmal viel zu viel schon in deinem Leben von lieben Gott. Du bist ja Profi, ein Theologe. Denk darüber nach und du wirst merken, was für Ideen, was für Gedanken plötzlich in deinem Leben kommen. Ich bin als Mensch ein soziales Wesen. Ich lebe in meine Kinder, in meiner Familie weiter, meine Nachkommen, verstehst du? Meine Nachkommen. Du lebst in deiner Familie weiter, in deine Nachkommen, in deine Enkelkinder, euch und euren Enkelkindern und so viel, wie der Herr hinzutun wird, das gilt die Verheißung Gottes. Fang an zu leben. Fang an, deine Finanzen zu gebrauchen. Das Geld geht sowieso verloren und flöten. Gebrauche das bisschen, was du hast. Gebrauche es. Unterstütze irgendjemand. Hilf jemand. Du kannst auch uns, das Reich Gottes, unterstützen. Wie auch immer. Du kannst für uns beten oder für andere Leute beten. Du kannst andere Leute fördern. Und investiere dich in Menschen und nicht in Sachen. In aller Liebe. Die meisten Leute haben das nicht kapiert. Das ist Auferstehungsleben. Dass du dich in Menschen investierst. Für Menschen was tust. Für die Allgemeinheit was tust. Dann hast du viel getan, nicht nur in Sachen, im Haus und so weiter. Das Haus nimmst du nicht mit, die Klamotten nimmst du nicht mit, das Auto nimmst du nicht mit. Du nimmst gar nichts mit in der Ewigkeit. So wie eine Pflanze, sie braucht ein bisschen Wärme, ein bisschen Sonnenstrahlen und so weiter. Du brauchst ein paar Geschwister, ein paar Freunde um dich herum und genieße dein Leben. Unterstütze, sing mit ihnen, bet mit ihnen, red mit ihnen, plaudere mal mit ihnen. Da musst du nicht große Predigten halten. In meiner Bibel heißt es hier, und sie plauderten an den überall über den Herrn. Und der Herr wirkte Zeichen und Wunder. Fang an zu plaudern. Nicht nur zu predigen, so spricht der Herr. Und dann auf die Pauke hauen. Nein, plaudere mal. Erzähl jemand was. Das ist, und die Leute hören gerne Geschichten zu. Und je mehr du Geschichten in deinem Leben hast, erzähl deine Geschichte. Schreib mal deine Geschichte auf. Ja, ich gebe und ich erwarte, dass auch mir gegeben wird. Deshalb gib und es wird dir gegeben. Das ist Sehen und Ernten, Austausch mit Menschen. Ich unterstütze und ich erwarte, dass andere mich unterstützen. Ja, das ist Dienen. Das ist, bring etwas im Umlauf. Nicht nur die Talente vergraben und am Scheffel stellen. Nein, bring es im Umlauf. Wirtschafte und erwirtschafte etwas. Ich helfe anderen. Und ich erwarte, dass die anderen mir auch helfen. In meiner Bibel heißt es, lass dein Brot übers Wasser fahren. Flaschenpost. Verstehst du? Einfach ins Wasser werfen. Und nach irgendeiner langen Zeit kriegst du auch wieder was zugeschickt und wird dir geholfen. Das ist Auferstehungsleben. Gib und es wird dir gegeben. Geizige bekommen nichts. Die werden nicht gesegnet. Die nur alles haben wollen. Herr, ich will stark werden. Ich will gesegnet werden. Ich will das, ich will das, ich will das. Nein, fang an, dich mitzuteilen. Andere zu ermutigen, anderen Gutes zu sagen, andere zu loben, nicht nur den Herrn zu loben, sondern dass du andere Menschen lobst. Ach, guck mal, was das ist so wunderbar. Ja, vergebe anderen und es wird dir vergeben und erwarte, dass es dir vergeben wird. Nimm andere auf und erwarte, dass andere dich aufnehmen. Dich wird niemand aufnehmen, wenn du nicht andere aufnimmst. Deshalb heißt es in der Bibelzeit gastfrei. Das ist, wie man Auferstehungsleben lebt. Nicht nur, dass ich immer bete, 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 bete. Und ja, ich sollte etwas unternehmen. Sei du großzügig und erwarte, dass andere Leute dich großzügig behandeln. Rede über andere positiv und dann wird es auch über dich positiv geredet. Hab die anderen lieb und du wirst auch geliebt werden. Wie heißt es in der Bibel? Was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut es ihnen auch so. Das ist, wie man Auferstehungsleben lebt. Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Ich glaube daran. Ja, wenn es keine Auferstehung gäbe, ja, das ganze Leben wäre vergeblich und umsonst, ja, gar nicht lebenswert. Aber ich gebe und es wird mir gegeben. Ich würde heute nicht hier sitzen oder stehen und predigen, wenn ich das nicht schon vor 50 oder über 50 Jahren angefangen habe zu tun. Ich habe gepredigt, ob die Leute mich unterstützt haben oder nicht unterstützt haben. Ich habe einfach Gott gedient mit Freuden, mit Begeisterung, mit Hingabe und Liebe. Ja, und ich habe ein Feedback gehabt. Wenn du nichts tust, es wird kein Feedback geben. Geht in Luft und verpufft. Mein Leben geht weiter, auch wenn ich gestorben bin. Ich gerate nicht in Panik. Ja, ich habe es weggegeben. Ich habe nichts mehr, nicht mehr. Ja, es wird dir gegeben werden zu gegebener Zeit. Ja, ich zahle meinen Zehnten regelmäßig und das tue ich gerne und mit Freuden. Und ich weiß, ich gebe Gott, auch wenn ich nichts kriege. Und oft, ja, lange Zeit habe ich nichts gekriegt vom lieben Gott. Aber als ich mal Geld gebraucht habe, dringend gebraucht habe, hat Gott mich überrascht und mich gesegnet über Bitten und Verstehen. Weißt du, ich habe dem lieben Gott gesagt, guck mal, lieber Gott, ich habe dein Werk unterstützt, ich habe deine Arbeit unterstützt, ich habe gegeben, was ich konnte, jetzt kann ich nichts geben, jetzt kannst du und bist du dran. Ja, jetzt musst du mir helfen. Es ist so, als wenn einer eine lange Reise macht und lässt alles zurück, bis er wiederkommt und bis er wieder braucht, verstehst du, du wirst wieder aufgenommen. Ja, sie werden euch aufnehmen in ihren Hütten, deshalb herberget gerne. Lebe ein Auferstehungsleben oder das Auferstehungsleben, das Jesus uns vorgelebt hat, gib und es wird dir gegeben werden. Bekehrte, wiedergeborene, an Jesus gläubige Menschen, sie haben eine andere Seinsform. Sie sind in dieser Welt, aber sie sind nicht mehr von dieser Welt. Sie leben ein anderes Leben. Das Auferstehungsleben ist nicht mehr haben, sondern ein Sein. Ich bin in dieser Welt, weil Gott mich haben will. Ich bin dafür, für das Leben, ich unterstütze das Leben, ich fördere das Leben und das Leben kommt auf mich zurück. Es ist eine andere Existenzform. Man ist anders ausgerichtet. Das ist das Auferstehungsleben. Man orientiert sich an die Ewigkeit, an das Wiederkommen. Verstehst du? So ein Baum. Verstehst du? Ich denke nur mal, einen Apfelbaum als Jungs haben wir immer da, was weiß ich, Stöcke hochgeworfen und Steine hochgeworfen und der Baum hat uns die Äpfel runtergeworfen. Ja, der Baum war uns lieb, verstehst du? Er hat uns gesegnet, er hat uns gedient. Wir haben es böse behandelt. Und deshalb, ja, wenn Leute dich böse behandeln, wirf ihnen Kirschen runter, wirf ihnen Äpfel runter, wirf ihnen Birnen runter oder was weiß ich. Ja, diene. Die meisten Menschen orientieren sich nur an das Sichtbare. Wir sollten lernen, ein Auferstehungsleben zu leben. Du siehst nicht, aber du weißt, Das zahlt sich aus. Was ich hier sehe, das werde ich dort einmal ernten oder irgendwann in meinem Leben. Nicht erst in der Ewigkeit, wenn ich bei Jesus bin. Da brauche ich sowieso nichts. Da ist das Leben voll. Verstehst du? Ist Überfluss. Das Auferstehungsleben ist eine total andere Lebensweise. Ich gebe. Ich verschenke mich. Verschenke und es wird dir geschenkt werden. Das Auferstehungsleben hat eine andere Charakterstruktur. Ein anderes Handeln, Denken und Fühlen. Ja, da muss ich nicht was haben und halten. Nein, lass los. Und je mehr du loslässt, desto mehr kriegst du. Du brauchst leere Hände, damit du es empfangen kannst. Je mehr du loslässt, desto lass los. Und dann schaltest du auf Empfang. Menschen, mit dir das Auferstehungsleben leben, die wollen nicht mehr die erste Geige überall spielen. Überall die Leiche sein und überall die Braut sein. Ja, bei jeder Hochzeit. Die sind zufrieden, wenn sie irgendwo dabei sein können. Man will nicht mehr andere Leute kontrollieren. Wenn du einmal gestorben bist, kontrollierst du nicht mehr andere Leute. Verstehst du? Aber solange du lebst, Papa, Mama, Opa und was weiß ich, was du dann sagst, mach das, mach das, mach das, kommandierst die Leute. Wenn du gestorben bist, kommandierst du nicht mehr. Du bist nur noch da. Aber die meisten sind nicht gestorben. Und sie lassen die anderen nicht leben. Sie blockieren die anderen. Ja, freu dich, wenn andere leben, wenn andere da sind. Streite dich nicht um äußere Dinge, wie bei dieser Emma hier in Heilbronn damals. Wer kriegt die Kommode, wer kriegt das und wer kriegt das? Sowas Blödes. Und deshalb sage ich älteren Leuten immer wieder, bestellt euer Haus, Leute. Eines Tages müsst ihr von dieser Erde gehen und dann wisst ihr nichts, wie es weitergeht. Und die meisten Leute haben ihr Haus nicht bestellt, dann wundern sie sich, wenn sie dann gar nicht mal beerdigt werden, anständig. Ja. Der auferstandene, der wiedergeborene Mensch, der will nicht mehr der Größte sein. Dann reicht es, wenn er irgendwo sein Plätzchen findet, zu den Füßen Jesu wie Maria, hört auf den Heiland, was sagt der Heiland? Die wollen keinen Applaus mehr groß, dass man ihn bejubelt und besingt. Ja, David hat, also Saul hat 1000 geschlagen und David 10.000, verstehst du? Dem David ist alles egal. Wichtig, der Herr war mit ihm, der Herr hat gewirkt, der Herr hat was getan, da ist was passiert und Lob und Dank. Wenn du gestorben bist, du willst nicht mehr der Boss sein, der Chef der Sache, verstehst du, alles nur in die ganzen Fäden in der Hand haben und steuern. Der auferstandene, erwachte Mensch ist ein geistliches Wesen, nicht mehr nur nach dem Sichtbaren. Ja, er geht nicht um sein Recht. Ja, der kann Unrecht erleben. Zum Ignatius, hier einem Kirchenvater im ersten Jahrhundert, da kam jemand, weil er immer gepredigt hat, ich soll sterben. Und er sagt, Vater, was bedeutet gestorben zu sein? Was heißt, ich soll sterben? Dann hat er gesagt, du kennst ja hier die Schwester sowieso in unserer Gemeinde ist gestorben. Die hat so viel Gutes getan, wie die Tabea in der Bibel. Geh hin auf den Friedhof, du weißt, wo sie liegt. Der Sarg ist noch nicht richtig abgedeckt oder fertig gemacht. Und sag alles Negative, sag, was du weißt, was dir einfällt. Beschimpf sie und sag, du hättest noch viel mehr tun können. Und dann hat er gemacht. Hat alles Mögliche gesagt, da verstehst du, beschimpft und dies und jenes erzählt. Und dann kommt er und sagt, ja Vater, was soll das alles? Dann hat er gesagt, du weißt ja auch, der komische Kauz da, den haben wir auch neulich beerdigt. Der liegt dort und dort an der Ecke vom Friedhof. Und dann sagt, alles Gute und lobe ihn und sag ein paar gute Seiten von seinem Leben, was er alles getan hat und so weiter. Und da hat er es gemacht. Und dann kommt, sagt, Vater, was soll das alles bedeuten? Und Ignatius hat dann gesagt, was hat das Mädel da gesagt, die Frau, als du sie gelobt hast oder sie beschimpft hast, was hat sie gesagt? Nix. Und was hat dieser komische Kauz, den du da gelobt hast und in den Himmel gehoben hast, obwohl es gar nicht wert war, was hat er gesagt? Nichts. Und genau das ist, wenn ein Mensch gestorben ist, der regt sich nicht auf, ob man gelobt wird oder verdammt wird, verflucht wird oder gesegnet wird. Das ist immer alles einerlei. Ja. Sind wir schon gestorben? Ja. Der Auferstandene ist gestorben. Verstehst du? Das sagt gar nichts. Da kann man über ihn schimpfen, schreiben und dichten und predigen. Da legt sie gar nicht auf. Hier rein und da wieder raus. Er will nicht mehr der Beste sein, der Geilste, der Schärfste, der Größte. Ja? Dem Gestorbenen geht es nicht mehr um sein Recht, über seine Vorteile, über seine Beförderung oder seine Karriere. Lass doch, das ist gar nicht mehr wichtig. Und du merkst, denk mal an die Ewigkeit. Was ist dort drüben in der Ewigkeit so wichtig? Worauf kommt es an? Da fürchtest du dich auch nicht mehr. Hast nichts mehr zu verlieren oder aufzugeben oder zu verlassen. Ja, das ist gar nicht wichtig, ob du anerkannt oder verkannt bist. Ja, ob du geliebt wirst oder nicht geliebt wirst. Ob man dich ausgrenzt oder nicht ausgrenzt, das ist vollkommen wurscht. Drüben. Und das ist, wenn du hier gestorben bist und dann mit Jesus auferstanden bist und das neue Leben in Jesus Christus durch den Heiligen Geist lebst, dann ist dir alles wurscht. Wenn ihr die Jacke wollt, kriegt auch die Hose noch mit. Zum Franziskus, von Franz von Assisi, seine Brüder, die kamen mal, ja, und haben berichtet, draußen sind Räuber, die haben uns alles abgenommen, was wir so in der Stadt erbettelt haben, das bisschen wenig, das haben wir uns genommen. Und dann sagt Franz von Assisi den Brüdern, horch mal, wenn es nochmals die Räuber kommen, dann zieht auch sogar die Kleider aus und gibt es ihnen und so weiter, damit sie alles haben von euch, was sie wollen. Und tatsächlich, da kamen diese Räuber wieder und haben diese Brüder wieder überfallen, diese Bettelbrüder von Franz von Assisi. Und dann haben sie gleich sich ausgezogen, splitternacht. Dann haben die Räuber gesagt, nein, 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 wir wollen das nicht haben. Denn nachher heißt es in der Stadt, die haben sogar Nackte überfallen. Ja. Wir sollen bereit sein, alles zu geben. Das sind gestorben, wenn man gestorben ist. Wer einmal auferstanden ist, der krallt sich nicht mehr an dem Materiellen, an dem ganzen irdischen Plunder, an dem Vergänglichen, an dem ganzen Konsum. Was werden wir essen, was werden wir trinken? Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Schau die Spatzen an, schau die Lilien an, hat Jesus gesagt. Wer gestorben und auferstanden ist, der will kein Perfektionist mehr sein, kein Pharisäer. Das wird sich auch nicht mehr wichtig nehmen, auch vor Gott. Da muss gar nicht mehr beweisen, niemand. Das Leben mit Jesus oder in Jesus ist unsere Identität in ihm. Da hat das Leben eine ganz andere Lebensbasis. Wir leben aus seiner Fülle. Was meines, das ist auch dein, Bruder und Schwester. Wir leben von seiner Gnade. Wir leben zu seiner Ehre. Wir leben aus seiner Anerkennung. Wichtig ist uns, dass Gott uns lobt. Ei, du hast recht getan, mein Knecht. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Ja. Und so, dass wir brauchen nicht mehr. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben bei Gott die Fülle durch Jesus Christus. Jesus lebte das Auferstehungsleben schon vor der Auferstehung. Bevor er gekreuzigt wurde. Bevor er ins Grab gelegt wurde. Er lebte dieses Auferstehungsleben. Und das Christentum ist nicht nur die Nachfolge Christi, wie manche Leute sagen, ja, ich muss Jesus nachfolgen. Nein, wir sollen Christen sein, die so sind wie Jesus. Jesus in Kleinformat. Und da wurden sie in Antiochien Jünger genannt, Jünger Jesu. Christus lebt in mir, in dir, in uns. Er ist unser Leben. Fang an zu leben, wie Jesus gelebt hat. Einfach, schlicht, ohne große auszubauschen. Gott will, dass Christus sich in uns offenbart, dass wir mehr und mehr in sein Bild verwandelt werden. Das ist Auferstehungsleben. Und leider stößt, wenn du über Auferstehung redest, bei vielen Menschen auf Widerstand und Unverständnis, weil sie falsch verstehen die ganze Sache, die ganze Geschichte. Es ist das Natürlichste überhaupt. Alles, was lebt, muss sterben, damit es weiterlebt. Weizenkorn, in der Tierwelt, Menschenwelt, wo auch immer. Dieses Leben, das du und das ich habe, dieses Leben ist nur das Same, das Samenkorn für das andere, für das Folgende, für das weitere Leben und gut zu wissen. Ja, das ist das Same nur. Mein Leben ist nur das Same für mein späteres Leben, für mein ewiges Leben. Auch der Mensch lebt für seine Fortpflanzung. Macht euch die Erde untertan und mehret euch, hat der Herr gesagt. Leben nach dem Tod, um das geht es mir. So viele Menschen haben gar keine Ahnung, was es ist. Leben nach dem Tod. Sich weiterleben, sich weiterentwickeln. Aber dieses Weiterentwickeln und Weiterleben beginnt jetzt, hier und schon da in unserem Leben. Nicht erst, wenn wir gestorben sind. So viele Menschen verlassen sich auf das Sterben. Dann wird der Herr alles noch hinzutun, was noch fehlt. Ja, was noch fehlt. Aber wir müssen jetzt schon anfangen, denn eines Tages, wenn du in die Ewigkeit gehst, und das ist zwischen verloren sein und nicht verloren sein, der Unterschied, du gehst in die Ewigkeit, bist nackt, bloß und jämmerlich und elend. Und deshalb sagt Jesus, kauft Kleider, solange ihr könnt, sammelt Schätze, die im Himmel sind, verstehst du? Damit ihr nicht eines Tages sagen könnt, ich bin nackt, oder wie Adam und Eva dort im Paradies Feigenblätter nehmt und sich zudeckt. Ich bin nackt. Wer sagt es, dass du nackt bist? Vorher hat Adam das gar nicht gemerkt. Aber jetzt merkt er es, nachdem er dann gesündigt hat. Nach der Bekehrung geht es geistig weiter. Ja, aber das können viele nicht glauben und nicht sich vorstellen, wie. Deshalb tu was Gutes, dass der liebe Gott dich einkleidet, diesen Mantel dir besorgt, verstehst du, diesen Fingerring dich besorgt, den gemästeten Ochsen dir bringt, dass sein Leben wieder erfreut und erfrischt wird. Grundsätzlich, nur ein paar paar Gedanken. Was ist Auferstehung? Und gut, dass du das fragst, was ist Auferstehung? Verstehst? Was ist die Auferstehung? Im Tod und bei der Trennung, ja, da findet, bei diesem Sterben findet die Trennung Seele und Leib, Materie und Geist. Und Geschwister, wir müssen jetzt schon diese Trennung vornehmen, Materie und Geist. Jetzt schon. Ob ich jetzt auf dem Stuhl sitze oder auf dem Bierkiste sitze, verstehst du, ist ja egal. Hauptsache, ich kann sitzen. Ja, ob ich so oder so das Leben gestalte. Ja, der Leib zerfällt, wird zu Staub, zu verwest, verstehst du, ist von dem nichts mehr. Und dann heißt es in der Bibel, wir haben einen Leib von Gott bereitet, einen anderen Körper. Während meine Seele hier zu Gott geht, wartet schon eins, der neue Körper auf mich, verstehst du? Und das ist wunderbar und herrlich. Wir werden überkleidet, die Seele wird überkleidet, so berichtet uns die Bibel. Wir werden wieder einen verherrlichten Leib bekommen. Und deshalb ist es wurscht, wie du hier von dieser Welt gehst. Ob man dich erschießt, erschlägt, gekreuzigt oder erhängt. Oder du ganz natürlich stirbst oder vergiftet wirst. Ja, ist vollkommen egal. Du weißt, ich habe eines Tages einen herrlichen Leib. Ich lasse alles los, ich nehme mich nicht wichtig. Und es ist so wichtig, dass du anfängst in deinem Leben. Mach mal eine Andachtsstunde, eine Meditationsstunde. Ich lasse los da, wo ich verletzt wurde. Ich lasse los das, was man mir geraubt hat. Ich lasse los das, was, wo ich gekränkt worden bin. Ich lasse die Menschen los, ich lasse sie laufen, ich trage nichts nach. Das ist Auferstehungsleben zu leben. Denn eines Tages musst du das alles machen. Wenn nicht hier, dann drüben. Ich glaube nicht an ein Fegefeuer, verstehst du, aber das Leben drüben, wenn du dort ankommst und das hier nicht gemacht hast, das wird ein Fegefeuer sein. Das Feuer wird nie verlöschen. Jesus ist körperlich gekreuzigt worden und er wird auch körperlich auferstehen. Und er sagt, seht meine Hände und seht meine Füße, Lukas 24, Vers 39. Aber er ist nicht mehr in dieses irdische Leben zurückgekehrt. Aber er ist leiblich auferstanden. Er ist leiblich in den Himmel gefahren und er wird leiblich wiederkommen, um die Seinen zu holen. Und auch wir werden in ihm, ja, mit unserem Leib, mit unserem verklärten, verherrlichten Leib begegnen. Wenn wir das gelernt haben, wir tragen jetzt schon die Zeichen des Kreuzes an uns, verstehst du? Nicht nur, dass wir ein Kreuz tragen, sondern die Zeichen des Kreuzes. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 44, da heißt es, es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und wenn es den gibt, dann gibt es auch einen geistlichen Leib. Ja, wir werden das alles wieder haben. Entweder hast du einen verdammten Leib oder nackten Leib, gar keinen Leib, verstehst du? Deine Seele, verstehst du, in der Ewigkeit und das ist verloren sein. Dass du keinen Halt hast und da draußen nicht bei Gott erscheinen, dann nimmst du Feigenblätter, aber da gibt's wahrscheinlich drüben nicht. Ja? Den geistlichen Körper kannst du jetzt schon bekommen. Hör mir gut zu, lebe das Auferstehungsleben. Dieses Auferstehungsleben kannst du jetzt schon ausleben. Das heißt, dass du immer geistlicher wirst, immer göttlicher wirst, immer Jesus ähnlicher, immer Jesus analoger wirst, verstehst du? Das fängt jetzt schon an. Ja? Immer mehr von Jesus, immer so gleichartig werden wie Jesus. Was würde Jesus tun? Denk drüber nach. Den ganzen Tag. Das ist, wie wir das Auferstehungsleben leben. Was würde Jesus tun? Sei immer liebevoller, sanft und friedvoller. Jesus war sanftmütig und demütig. Ja, werde einfühlsamer tagtäglich, immer mehr einfühlsamer. werde friedlich, streit dich nicht wie ein Hammel, verstehst du, um dein Revier, um deine Aufgabe, um dein Amt oder was auch immer sein mag. Wenn du dann in der Ewigkeit ankommst, dann siehst du aus wie Jesus, Halleluja, wie Jesus in Kleinformat, nicht mehr nackt und bloß und jämmerlich, unverhüllt, bedauernswert, arm, selig. Ja, darum ist die Bekehrung so wichtig. Du fängst jetzt an schon mit Jesus zu wandeln. Du bekommst seine Kleider, du bekommst seine Schönheit, seine Lieblichkeit. Unbekehrte werden die Hölle erleben, wenn sie sich schämen nachher. Oh Gott, guck mal, ich bin nackt, dass es knackt. Ja, dann stehst du vor dem allmächtigen Gott wie Adam und Eva im Paradies und versteckst dich vor Gott, kannst nicht vor Gottes Angesicht treten. Aber wenn du die königlichen Kleider hast, das Hochzeitskleid hast, ja, das Kleid der Gerechtigkeit, dann kannst du vor Gott stehen und sagen, Vater, ja, ich habe Gnade bei dir gefunden. Dann traust du dich vor Gott zu erscheinen. Darum ist die Gemeinde, darum ist der Gottesdienst so wichtig, Brüder und Schwestern. Nicht nur zum Spaß, damit wir sagen, ach, ich bin so glücklich. Nein, es geht nicht um glücklich zu sein. Es geht, dass du die richtigen Klamotten bekommst für die Ewigkeit. Dein Weltraumanzug, damit du ins Jenseits gehen kannst. Ja. Der Gottesdienst ist wichtig für die Schulung deiner Seele, für die Qualifizierung deines Lebens. Der Gottesdienst ist wichtig für die Bildung deiner Persönlichkeit. Du musst immer wieder erinnert werden. Wenn du nicht motiviert wirst, wirst du nichts lernen. Ich habe mehrere Fernkurse gemacht, verstehst du? Ich habe gedacht, da kann ich das und das noch lernen durch Fernkurs. Aber ich habe gemerkt, das geht nicht, verstehst du? Du brauchst Motivation, du brauchst Klassenzimmer, du brauchst Präsentunterricht, nicht nur Homeschooling, ja. Du brauchst Präsentunterricht. Und deshalb ist es so wichtig, dass du die Gemeinde hast, dass du in den Gottesdienst kommst, damit du erlebst, wie jemand dir auf die Hühneraugen tritt, wie jemand so einen Stuck Schubs gibt, verstehst du, wie jemand dich kneift, wie jemand dir Schwierigkeiten macht. Das muss man erleben. Und wie verarbeite ich diese Dinge? Dazu brauchst du die Gemeinde, dazu brauchst du deine Geschwister, dass die dir was abgeben, dass du was denen abgibst. Ja, die Gemeinde und der Gottesdienst ist zur Veredelung des Menschseins. Ich bin mal in so Freimaurertreffen mal gewesen, verstehst du, und habe mir das zugehört, war eingeladen dort. Und dann erzählt der eine, hält sein Referat, und habe ich gesagt, ja, der erzählt doch Blödsinn, verstehst du? Ja, sagt er, das gehört zu unserer Qualifikation, dass ich auch vom anderen seinen Blödsinn anhöre, nächstes Mal hört es meinen Blödsinn sich an. Verstehst du? Und so ist es. Wir müssen lernen, den Blödsinn des anderen anzuhören. Und das veredelt uns, das qualifiziert uns, das macht uns tolerant. Und Geschwister, genau das ist, was die Gemeinde sein sollte. Sollte so ein Club sein, wo wir tolerant werden. Lass doch erzählen, das ist sein Bier. Das ist seine Erfahrung, das sind seine Entdeckungen, das ist seine Erkenntnis. Du musst den anderen akzeptieren, der muss dich. Und ich muss sie akzeptieren und sie müssen mich akzeptieren. Und darum sind wir in der Gemeinde. Aber die meisten Gemeinden sind nur noch so Lob- und Preis-Meetings. Verstehst du nur noch? Da wird der Herr gepriesen, die Augen zugemacht, nichts mehr gesehen und nichts mehr gehört. Was du siehst, das wirst du ernten. Ja, wir lernen hier für die Ewigkeit, für das Leben. Ich werde nie vergessen, irgendwo war ich faul im Unterricht. Gott, weiß ich ja schon lange her, verstehst du? Aber ich war so nachlässig und faul. Dann sagt der Lehrer zu mir, Johannes, du lernst nicht für die Schule, du lernst fürs Leben. Und das war für mich eine Aufklärung. Ich lerne nicht für die Schule, ich lerne fürs Leben. Du gehst in die Gemeinde zum Gottesdienst, nicht für die Gemeinde. Du gehst für dein Leben, für dein ewiges Leben, für dein Auferstehungsleben. Dazu gehst du in die Gemeinde und dazu lernst du es. Ja, damit du in der Ewigkeit nicht nackt, bloß und jämmerlich und elend bist. Ja, du lernst für die Schule. Denkst du manchmal, ich schreibe die Noten nur für den Herrn Lehrer? Nein, für dein Leben lernst du. Die Prüfung ist für dein Leben. Da merkst du, ob du gelernt hast oder nicht gelernt hast. Was du siehst, das wirst du nach kurzer Zeit ernten. Manchmal dauert es ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre. Was gesät wird, ist verweslich, aber es wird auferstehen unverweslich. Das lebt weiter, in welcher Form auch immer. Nur die Toten, die hier sterben, und die gelernt haben zu sterben, was ich vorhin gesagt habe, gar nicht so ernst nehmen. Was, wenn jemand lobt oder wenn jemand tadelt, gar nicht so ernst nehmen. Ja, du lernst dich im Sterben ja, deine Persönlichkeit zu entwickeln, stille zu sein, zu schweigen, zu schlucken. Auch das gehört zum Leben dazu, dass du manches schlucken musst. Ja, da wirst du geprüft. Hast du was gelernt? Wir sind hier zur Unvergänglichkeit. Wir lernen hier, Schätze für die Ewigkeit zu sammeln. Denn dieses Vergängliche, heißt es in der Bibel, muss sich bekleiden durch der Unvergänglichkeit. Oder dieses Sterbliche muss mit Unsterblichkeit angezogen werden. Was bleibt in der Ewigkeit? Was bleibt von deinem Leben, wenn du von diesem Planeten gehst? Was bleibt? Und dieser Planet ist ein großer Friedhof, das um die Erde kreist. Das ist heute, ja, ist so wichtig. Nur im Glauben zugänglich und möglich. Ich glaube, ich vertraue dem Herrn. Maria, du hast das gute Teil erwählt. Martha, du machst dir nur Arbeit und Mühe und Plage. Indem wir Jesus in uns aufnehmen und den Heiligen Geist an uns wirken lassen, erst dann übersteigt das alles. Erst dann werden wir qualifiziert. Erst dann entwickeln wir über uns selbst hinaus und wir wachsen über uns selbst hinaus, dass wir das alles verkraften können. Und ich habe die Brüder dort zugeguckt in diesem Freimaurerclub. Ja, die sitzen still. Verstehst du? Keiner sagt kein Wort, widerspricht ihm nicht. Verstehst du? Er erzählt seine Geschichte, seine Erfahrungen. Und dann sage ich, ihr erlaubt es alles, dass ihr das und das und das sagt, ja, das ist bei uns so Sitte. Ja? Und bei Christen soll es so Sitte sein, jeder sei seiner Meinung gewiss, seiner Erkenntnis gewiss, seinem Stand gewiss, seiner Entwicklung gewiss. Du hörst ja hier die Predigt und der Glaube kommt aus der Predigt, sagt das Wort Gottes. Und du empfängst Glauben, das Göttliche, den Heiligen Geist. Du bekommst mehr und mehr das Bedürfnis, ich möchte noch mehr von Jesus wissen. Wenn du einmal auf den Geschmack gekommen bist, dann gibst du nicht mehr mit dich mit Wassersuppe zufrieden. Der Glaube und der Heilige Geist, das Werk Jesu und das sein Blut, das macht all das Negative in meinem Leben zunichte, dass ich ja positiv eingestellt werde, dass ja dass das Unglück, das Böse nicht mehr so ernst nehme, das Negative nicht mehr so ernst nehme. Du fängst ganz neu zu leben, wie am ersten Tag. Als wenn du noch nie was gehört hättest, noch nie was gesehen hättest von Gott. Ohne irgendwelche Verdammnis, ohne irgendwelche Schuldgefühle, ohne Schmerzen und ohne Leiden. Du bist neu geboren. Eine neue Kreatur ist im Werden. Etwas Neues geschieht. Von deiner Mutter wurdest du, ja, als einfacher Mensch geboren, wurdest auf diese Erde geworfen und sagst, so jetzt guck, wie du weiterkommst. Durch den Glauben an Jesus Christus wirst du als Kind Gottes wiedergeboren. Und dann hörst mehr und mehr, erkennst mehr und mehr und du machst weiter. Nach der Bekehrung wird der Tod zerstört in deinem Leben und das Leben setzt sich durch. So sein wie Jesus, von hier bis drüben. So sein wie Jesus. Nach der natürlichen Geburt hat sich der Mensch vor Gott versteckt oder bei der natürlichen Geburt, dass dieser Adam hat sich vor Gott versteckt, wollte mit Gott nichts zu tun haben. Und nach der Bekehrung, der will immer mehr von Gott, der kriegt gar nicht mehr genug von dem lieben Gott. Es passiert jedem Gottesdienst, so war es mir, als ich Christ wurde. Ich habe meine Kirche besucht und die Gemeinde anderen Leute besucht und wenn irgendwo Glocken geläutet haben, da bin ich auch hingegangen, habe gedacht, vielleicht spricht hier heute jemand. Ja, und ich war so froh, dass ich so viel gehört habe, denn mein Glaube ist gewachsen durch das Hören, nicht durch das Lesen. Am Anfang habe ich Probleme gehabt und wenn du zum Heiland kommst, hast du auch Probleme beim Bibellesen. Da fangen dann die Zeilen an zu schwimmen. Vor allem, wenn du noch kleine Bibel hast, so Senfkornbibel. Ja, es ist so wichtig, dass wir neu anfangen, mit Christus zu leben, dieses Verlangen haben nach der lauteren Milch des Evangeliums. Da hörst du ein bisschen was und dort hörst du ein bisschen was. Manches nur Quatsch, aber du willst was von Jesus hören. Und wenn irgendwo von Jesus gesprochen wurde, habe ich gleich die Ohren gespitzt. Übernehme mehr und mehr das vollbrachte und vollendete Leben Jesu. Strebe danach, ja. Und weniger ist mehr. Weißt du, je weniger du hast, desto glücklicher bist du. Paulus sagt, ich strebe nach dem vorgestreckten Ziel, nach der ewigen Vollendung. Vergiss, was da hinten liegt. Löse dich von der Vergangenheit. Löse dich mehr und mehr. Paulus sagt, ich vergesse das ganze pharisäische Streben, die ganze fromme Selbstgerechtigkeit. Ich bin aus dem und dem und dem Geschlecht, verstehst du? Ein Benjamiter, ein Pharisäer von Pharisäern. Er will das Ziel seines Lebens erreichen. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seine Seele? Die meisten Frommen nehmen mit ihrer Frömmigkeit, Gläubigkeit, ihrer Gottesfurcht Schaden an ihrer Seele, weil sie gar nicht so ernst machen. Sie sind so oberflächlich, so gleichgültig. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Weil sie immer nur den anderen bekehren wollen, den anderen dienen wollen. Ja, sie sind religiös, sie wollen sich fromm vergnügen, sie suchen irdisches Glück, in der irdische Heilung, dass ich hauptsache keine Rückenschmerzen habe, hauptsache gerade stehen kann, hauptsache ja noch lachen kann. Ihr Bauch, nicht ihr Herz, ist ihr Gott. So steht einmal in der Bibel. Paulus sagt, ich strebe dem Ziel entgegen. Das ist Auferstehungsleben, mehr von dem Heiland, dass ich den höchsten Preis gewinne. Bei Gott kommt es auf die geistliche Reife für mein persönliches Leben. Nicht, was du für den lieben Gott getan hast. Sondern wie reif bist du geworden? Hast du rote Bäckchen? Strahlst du von der Liebe Gottes? Bei dem Heiland zählen nicht die Werke, sondern die Früchte des Heiligen Geistes. Und bei den meisten happert's da. Die haben nicht einmal Früchte. Verstehst du? Nicht nur auf die Gaben des Geistes sollst du achten, nicht auf die Werke, nicht auf die geistlichen Vollmachten. Ich kann den Teufel verjagen. Ich kann auch das. Jeder kann den Teufel verjagen. Auch die Pharisäer haben das gemacht. Die Schriftgelehrten. Ja, das sind nur fromme Leistungen, ihr Lieben. Äußere Siege zählen bei Gott nicht, sondern die inneren Siege. Was erreichst du hier innen drin? All das andere ist nur dem Untergang geweiht. Alles Äußere ist dem Untergang geweiht. Bei einem guten Baum zählen nur die Früchte. Mit Riesenschritten eilen wir auf das Ziel, auf das Ende der Zeit, unserer Zeit entgegen. Lebe das Auferstehungsleben, entwickle den inneren Menschen, entfalte deine Seele, ja, dass du vor dem Herrn stehst, nicht nackt, bloß und jämmerlich und elend. Wie sieht dein Seelenleben aus, dein Charakter? Deine Persönlichkeit, der innere Mensch, wie sieht das aus? Stell dir mal vor, der Arzt würde dich röntgen. Wie würde er deine Seele sehen, wenn er sehen könnte? In den Sendschreiben heißt es immer wieder, und darauf kommt es an, du tust je länger, je mehr, du bist voller Action. Die Gemeinde in Ephesus, so die Urgemeinde noch, du tust je länger, je mehr, du bist äußerlich sehr aktiv, aber ich hab wieder dich, dass du die erste Liebe verlässt. Das ist, was der Heiland sucht. Die innere Beziehung zu ihm. Liebst du mich? Liebst du mich, Peter? Liebst du mich mehr als alle anderen zusammen? Übersteigt deine Liebe alle anderen Gläubigen hier? Ja. Liebst du Jesus mehr als deine Gemeinde, als deine ganzen Dienste, als deine ganzen Interessen? Liebst du Jesus mehr als alle deine Segnungen? Ja, Abraham, wie sieht's mit deiner Liebe zu mir? Und Gott sagt, ja, opfere deinen Sohn Isaac, den du erbeten hast. Opfere ihn mal. Ja. Liebst du Jesus mehr als dich selbst? Und alles, was dazugehört? Jesus und der Heilige Geist wollen nur uns verändern und verbessern, veredeln. Alle Dinge dienen zum Besten denen, die berufen sind für das ewige Leben, die für den Thron Gottes bestimmt sind. Nicht nur alle Dinge dienen mir zum Besten. Manche Leute lesen nur oberflächlich die Bibel und haben nichts kapiert. In aller Liebe. Sie haben nichts kapiert. Die berufen sind zum ewigen Leben. Denen dient alles zum Besten. Den anderen ist Quatsch. Unsinn und so weiter. Unberufene springen ab, sobald es ernst wird, sobald es heiß wird, sobald es unbequem wird, sobald es, ja, irgendwelche Schwierigkeiten auftreten. Die suchen immer nur Erleichterung. Oh, Heiland, hilf mir. Es ist schön. Und wir erleben die Erleichterung. Aber wir müssen sehen, um was es wirklich geht. Ja. Können wir das Kreuz auf uns nehmen? Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Nicht mein Kreuz, das Kreuz Jesu, sondern unser eigenes Kreuz, seine eigenen Probleme, sein eigenes Leben, sein eigenes Dasein, den nehme auf sich und folge mir nach. Du musst den Tod erleben. Was heißt das? Du musst den Tod erleben, wenn du auferstehen willst. Deine Hilflosigkeit durchmachen. Deine Leere, oh Gott. Selig sind die geistlich Armen sind. Du geistlich Armen sind, denn sie werden das Himmelreich besitzen. Du musst deine Niedergeschlagenheit erleben, durchleben. Deine Entmutigungen durchlaufen. Oh Herr, ich weiß nicht. Lohnt sich das überhaupt? Ja, er muss durch die Hölle gehen, durch die Tiefen des Lebens überhaupt. Das irdische Leben muss ein Ende haben. Einfach, da ist nichts mehr da. Oh Gott, was bleibt von mir noch übrig? Johannes Kapitel 20, Vers 9, da heißt es hier, sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen würde. Verstehst du die Schrift? Verstehe ich die Schrift? Sie haben es nicht verstanden. Verstehst du die Absichten Gottes? Wir möchten alle nur triumphieren. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg und dann rocken wir. Ja. Wir möchten ganz groß rauskommen, jubeln und der Herr sagt, stille sein, unten durch. Aber keiner möchte durch den Jordan gehen, ins gelobte Land. Sie möchten alle ins gelobte Land kommen. Aber niemand will durch den Jordan gehen. Und in meiner Bibel heißt es, als die Priester, die die Bundeslade getragen haben, als sie Jordan betraten, der Jordan war noch nicht geteilt, aber da teilt sich der Jordan und sie blieben unten stehen, bis das ganze Volk, bis sie alle durchgegangen sind auf die andere Seite vom Jordan. Und Jordan ist ein Zeichen für den Tod. Er ist über den Jordan gegangen, ins andere Land. Keiner will durch den Jordan gehen. Und deshalb treiben sich so viele Christen immer noch in der Wüste rum. Jesus, er hat das Problem überwunden, die Trennung beseitigt. Wir sind nicht mehr von Gott getrennt. Nach 3 Tagen ist er auferstanden. Ja, 3 Tage. Es geht alles vorbei. Auch dein Tod geht vorbei. Nach 3 Tagen ist der Spuk vorbei. Darum glaube ich an die Auferstehung der Toten. Nach jedem Tod geht das Leben weiter. Im gelobten Land. Halleluja. Das Leben geht in der Ewigkeit weiter. Ich gehe in Gott auf. Ja, ich verschmelze mit dem Herrn. Jesus hat die Blockaden durchbrochen in meinem Leben. Er hat mich mit dem Herrn vereinigt, versöhnt. Und jetzt darf ich auf den Herrn schauen und ihm vertrauen. Ich muss nur noch Jesus in mir aufnehmen. Christus in mir, Hoffnung auf Herrlichkeit. Das passiert jetzt hier. Und deshalb, Geschwister, suche Jesus und sein Licht. Und zwar jetzt, hier und was auch immer ist, im praktischen Bereich. Täglich werde verwandelt in sein Bild. Mehr und mehr. Und vergiss, was da hinten ist. Lass Gott an dir arbeiten. Und der Herr will an uns arbeiten. Bei der Wiederkunft Jesu wird das Werk Jesu endgültig vollendet und vollbracht werden. Halleluja. Jesus, du lebst und du hast die Behinderungen dieser Welt, der Menschen durchbrochen. Ja, Jesus, jetzt dürfen wir zu deinem Vater, aber lieber Vater sagen, Halleluja. Dein Vater ist jetzt auch unser Vater. Preis dem Herrn, mein Vater. In diesem Geist und Sinn wollen wir schon heute das Auferstehungsleben gestalten und leben, in dem wir noch sterblich sind und mehr und mehr noch sterben. Und uns ist vollkommen egal, was die Leute über unser Leben sagen und denken, wir sind Sterbende. Sterbende in dieser Welt, Halleluja. Und das Sterbliche wird eines Tages die Unsterblichkeit anziehen und es wird keine Sterblichkeit mehr geben. Danke, Jesus, dafür. Amen.